Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, die sind an dem Bildschirm dahinter, damit ihr wisst, warum ich da immer euch nicht anschaue. Der Name Josa kommt in der Bibel 221 Mal vor und davon 168 Mal in diesem Buch. Im Gegensatz zu Mose, der kommt 861 Mal in der Bibel vor und nur 58 Mal hier. Aber das Buch, das habt ihr ja gesehen in diesen Überblicken, fängt mit dem Tod Moses an und endet mit dem Tod von Josua. Also das ist die Zeitspanne, Moses tot und Josua stirbt am Ende dieses Buches. Aber ich habe gedacht, als erstes können wir schon mal festhalten, der Schatten von Mose ist lang und dauerhaft. Und wir haben auch alle unsere Schatten in unserem Leben. Also wir haben Gemeindeschatten, wir haben einzelne Brüder oder Schwestern, die eine prägende Figur in unserem Leben waren. Und das ist irgendwie auf jeden Fall schon mal ein guter Gedanke, der sich durch das ganze Buch auch durchzieht. Der Mose kommt immer wieder vor. Also der kommt immer wieder vor in Verbindung. Ja, der tat das so, wie der Mose gesagt hat. Der machte das so, wie der Mose gesagt hat. Wie der Mose das Gesetz da verabschiedet hat. Also so kommt der Mose immer wieder vor. Das Buch umfasst ungefähr einen Zeitraum von 25 bis 30 Jahre. Das nimmt man daher, dass der Kaleb am Ende der Wüstenreise ungefähr 80 Jahre ist und mit 110 ist der Josa gestorben und man sagt, die beiden waren ungefähr gleich alt. Also daher kommt das. Das ist wahrscheinlich, also ich denke, das ist ein Buch für uns. Das ist ein Buch für die zweite Generation. Die erste, der Mose hat lange und prägend gewirkt. Und was der Mose besonders gut gemacht hat, der hat einen Nachfolger aufgebaut. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, wen bereitet Josua auf seine Nachfolge vor? Es ist ein Buch natürlich der Eroberungen, aber es ist natürlich auch ein Buch, in dem Gottes Verheißungen ständig sich erfüllen. Also Gott hat ja gesagt, ich bringe euch in das Land und jetzt sind viele hundert Jahre vergangen seit Abraham, dem er das gesagt hat. Und jetzt kommt die Generation, die das erobern darf. Das ist natürlich ein ganz besonderer Moment, wenn ich als Erste seit Generationen das greifen kann, was Abraham nur in der Ferne gesehen hat. Also den Gedanken sollte man auch nicht verlieren, aus den Augen verlieren, weil das ist schon historisch einmalig, was hier geschieht. Und dann noch weiter zur Einleitung, also zu allgemeinen Gedanken. Manchmal, also jetzt im großen Kontext, ist es leichter, Dinge zu erobern, Buch Josua, als Dinge zu befestigen und zu bewahren, Buch Richter. Und ihr in Köln müsst euch jetzt überlegen, wo steht ihr oder wo stehen wir in Hermeskeil? Und ich glaube, wir jetzt in Hermeskeil stehen an der Schwelle zwischen Mose und Josua. Und ihr seid wahrscheinlich noch so eine Josua, also eine Mose-Gemeinde. Also ihr seid alles noch am Ausprobieren, am Aufbauen. Ihr seid natürlich auch eine Josua-Gemeinde, alles am Erobern. Aber denkt daran, das Leben geht weiter. Ihr werdet auch mal alt und älter oder älter und alt. Und dann, wer wird das weitermachen? Und das finde ich halt schön, dass hier ein Nachfolger starten darf, ohne dass die erste Generation noch anwesend ist. Also ein guter Start ist super, aber ein erfolgreiches Ende ist noch besser. Und ich habe mir gedacht, ich nehme einfach mit euch ein paar Kapitel durch im Hinblick auf das ganze Buch. Wie heißt der? Ewald Keck. Wenn ihr das in euren Unterlagen euch anschauen wollt, der hat das Buch ja eingeteilt in drei oder vier und Roger auch, alle machen das so. Es teilt sich im Großen und Ganzen in zwei, drei Teile ein. Also der erste große Teil des Buches ist die Landeinnahme und der zweite große Teil ab Kapitel 13 ist die Verteilung der Erbteile, so grob gesagt. Aber ich glaube, dass Gott relativ systematisch vorgeht, indem er in den ersten Kapiteln irgendwie auch Prinzipien aufzeigt und uns vor Augen malt, die wesentlich sind für unser Leben mit dem Herrn, mit Jesus oder unseren geistlichen Kampf, wie auch immer. Und Ich habe über Kapitel 1, ich habe immer zwei Überschriften. Habe ich die erste Überschrift genannt, die Last der Verantwortung und Gottes Zuspruch. Also jetzt hat Josua die Verantwortung, kann Mose nicht mehr fragen. Aber er bekommt natürlich hier einen gewaltigen Zuspruch, sei stark und mutig, nur sei sehr stark und entschlossen. Also ich lese aus der Schlachterbibel, aus der Mengebibel. Sei stark und entschlossen, habe keine Angst, fürchte ich nicht. Also der bekommt jetzt von Gott einen ganz großen Zuspruch für seine Lebensaufgabe. Und das, glaube ich, sollten wir auch für uns in Anspruch nehmen. Egal, was jetzt vor uns liegt, Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Ihr dürft die Gemeinde in Köln mitbauen. Ihr kümmert euch darum, dass Menschen zum Glauben kommen. Ihr lebt Jüngerschaft. Sei stark und mutig. Erschrick nicht. Ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Nur sei stark und fest entschlossen und so weiter. Aber die zweite Überschrift könnte man sagen, wem glauben wir? Also, ist das jetzt einfach die Erfahrung, die ich schon gemacht habe mit Mose, oder vertraue ich jetzt wirklich Gott? Und das wird in diesem Buch sehr deutlich, wem vertrauen wir? Und der Josa hat sich entschlossen, Gott zu vertrauen. Das Buch fängt an in Vers 3 mit einem Prinzip. Allen Grund und Boden, auf den eure Fußsohle treten wird, gebe ich euch. Also das habe ich als kleines Kind schon gehört. Aber ich glaube, das ist so. All die Bücher in meinem Hintergrund, die bringen gar nichts. Also, die sind natürlich schon, die bringen schon viel. Das ist nett, wenn man gerne liest oder sich auch bildet. Aber nur das, was ich auch umsetze von dem, was ich lese und lerne, ist mein Eigentum. Als wir nach Hermeskeil zogen, ich war damals 27, da habe ich gedacht, also das Thema Gemeinde, das habe ich voll im Griff. Da bin ich so gründlich drin unterwiesen worden, also ich brauche da keine Fragen mehr stellen. Und jetzt die letzten 27 Jahre in Hermeskeil haben mich gelehrt, puh, es gibt noch so viele Fragen und ich wusste eigentlich gar nichts, weil das war nicht mein Eigentum. Das war einfach nur von Mose übernommen. Aber das musste erprobt werden, damit das mir gehört. Und das sagt er hier. Und das zieht sich durch das ganze Land durch. Also, im ganzen Buch ist irgendwie, das habe ich dir verheißen, aber um Gottes Verheißung in Anspruch zu nehmen, muss ich meinen Fuß da drauf stellen. Das muss mein Eigentum werden. Wenn ich da meinen Fuß nicht drauf stelle, gehört es mir nicht. Dann ist es trotzdem mein Eigentum, aber ich genieße mein Eigentum nicht. Dann sagt Gott zu dem Josua, gut, das kennt ihr ja alles, da werdet ihr auch noch durchnehmen, an drei Stellen, das habe ich mir hier. In meiner Bibel steht in Vers 9, nein, in Vers 7 am Schluss, dass mein Knecht Mose dir zur Pflicht gemacht hat, nur sei stark und fest entschlossen, auf die Beobachtung aller Weissagungen des Gesetzes bedacht zu sein, dass mein Knecht Mose dir zur Pflicht gemacht hat. Und das zweite ist in Vers 9, ich habe dir also zur Pflicht gemacht, sei stark und entschlossen, und dann kommt der gleiche Ausdruck nochmal in Vers 13 vor. Denk an das Wort, das Mose, der Knecht des Herrn, euch zur Pflicht gemacht hat. Er hat euch ans Ziel gelangen lassen. Also dreimal hat Gott was für Josa und die Israeliten etwas zur Pflicht gemacht. Und die erste Pflicht ist, und das ist cool für so ein Buch, wo man Siege erringen kann, beobachte das Gesetz. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch. Immer wenn sie taten, was Gott sagte, hatten sie totales Gelingen. Wenn sie dachten, wir können das auch mal aus unserer Erfahrung rausmachen, wie ein Ei, dann haben sie verloren. Immer wenn sie taten, mit dem Bann schlagen, hatten sie Gelingen. Wenn sie das nicht taten, hatten sie eine Niederlage. Also erstens, ich habe dir zur Pflicht gemacht, beobachte alle Weisungen des Gesetzes. Zweitens, ich habe dir zur Pflicht gemacht, sei stark und entschlossen. Das ist auch cool irgendwie, finde ich, dass Gott Josa sagt, das ist deine Pflicht, mutig zu sein, vorwärts zu gehen. Also ich bin häufig irgendwie traurig, entmutigt, wenn ich an die Gemeinde denke. Gibt so viele Probleme, keine Ahnung. In der Evangelisation, das wird immer irgendwie schwieriger, hat man das Gefühl. Die Leute bekehren sich nicht mehr so schnell, also wir haben das Gefühl, das ist wirklich Sodom und Gomorra. Aber ich finde das irgendwie sehr ermutigend als Ausblick auf meine Lebensaufgabe. Es ist meine Pflicht. Ich habe es dir also zur Pflicht gemacht, Doppelpunkt, sei stark und entschlossen, habe keine Angst vor Zahlen. Also das kann man auch schön über dieses Buch schreiben. Das ist unsere Pflicht, mutig, entschlossen, kraftvoll vorwärts zu gehen. Und die dritte Pflicht ist, ich habe dich ans Ziel gebracht. Und du musst jetzt einfach nur deine Füße draufstellen und dann gehört es dir. Was denkt ihr darüber? Jetzt müsst ihr leider euer Mikro anmachen. Ich höre nichts. Wollt ihr nichts sagen?
Wie war die Frage nochmal?
Was denkt ihr über diese Idee des Buches in Kapitel 1? Also die Überschrift lautete, die Last der Verantwortung und Gottes Zuspruch. Und die zweite, wem glauben wir? Und ich finde, dass Gott sehr, sehr ermutigend mit Josa spricht, der ja auch manche Probleme erlebt. Aber seine Pflicht ist, drei Dinge zu tun. Okay, ich muss den Vortrag halten.
Zwei. Du musst Leute dran nehmen, wenn du eine Frage hast.
Bitte?
Du musst Leute dran nehmen, wenn du eine Frage hast.
Nein. Lehrer sein habe ich hinter mir. Kapitel 2. Das ist die Geschichte mit Rahab, mit den Kundschaftern. Und da lautet meine Überschrift, die Last des Erforschens und Gottes Güte. Und meine zweite Überschrift lautet, was sehen wir? Also wem glauben wir, was sehen wir? Ähm, 40 Jahre zuvor wurde schon mal das Land ausgekundschaftet von 12. Jetzt sind es nur noch 2. Was immer das zu sagen hat. Und die 2 schauen sich nur Menschen an. Und die 12 kommen besonders beeindruckt mit Früchten wieder. Und von Riesen beeindruckt. Und Gott führt es so, dass sie einfach nur in die Stadtmauer kommen und sich mit der Rahab treffen. Und darin kann man doch sehr deutlich Gottes Güte sehen, die jetzt nicht, also wer Gott naht, muss ja glauben, dass er ist und auch ein Belohner ist und auch Jakobus 1 uns nichts vorwirft. Also Gott gibt Josa wirklich eine neue Chance und überschüttet ihn mit Güte, denn sie sind kaum im Land, treffen die auf eine Frau, die kurz vor der Bekehrung steht. Also die Frau sagt, ich weiß, dass der Herr euch das Land geben wird. Das ist krass. Also das haben mir die 12 Kundschafter kaum geglaubt. Und ich glaube, wenn wir bemüht sind, diese 3 Pflichten zu erfüllen, ich wiederhole nochmal, beobachte das Gesetz, sei stark und entschlossen, euer Gott hat euch ans Ziel gelangen lassen und wir unsere Füße darauf stellen, wird Gott uns auch mit Menschen konfrontieren und uns mit ihnen in Verbindung bringen, die irgendwie schon vorbereitet sind. Also die Rahab war ja total vorbereitet und ihr Glaube ist ja eine so große Ermutigung, dass als sie zurückkommen, sagen in Vers 24, der Herr hat das ganze Land in unsere Gewalt gegeben. Und alle Bewohner des Landes sind für uns verzeiht. Das ist total nett von Gott. Der Glaube dieser Hure, dieser Frau, ist der Mutmacher für Josa und die Israeliten. Und der Glaube der Frau bringt sie ins Geschlechtsregister Jesu. Und das ist natürlich verwunderlich, dass das ganz am Anfang des Buches steht, dass bevor sie das Land erobern, schon eine, die nicht zum Volk gehört, sich bekehrt und von Gott so geadelt wird, dass sie die Vormutter Jesu wird. Und ich glaube, das ist so wichtig von unserer Gesinnung her, von der Gesinnung des Buches, hinter bei den Gibeonitern, da machen sie einen Fehler, aber Gott ist irgendwie gütig mit denen, die ihn suchen. Und das finde ich total ermutigend, dass hier, also dass die Geschichte Israels fängt ja mit einer roten Tür an, Passafest, und hier fängt die Geschichte im Land Israel mit einer roten Schnur an. Also Gott ist total freundlich. Das Gericht geht auch an dieser Frau vorüber, weil sie geglaubt hat. Also ich glaube, aus Kapitel 2, was sehen wir, kann man lernen, Gott hat überall, auch in Köln, vorbereitete Menschen. Und was sehen wir? Sehe ich nur das ganze Elend? Das ist da. Sehe ich die ganze Unmoral? Es ist schrecklich. Sehe ich eine hilflose Politik? Das ist immer richtig. Oder sehe ich Menschen, wenn ich durch Köln fahre oder gehe, die auf dem Weg in die Hölle sind und dringend Erlösung brauchen? Ja, das finde ich total interessant, dass Gott das am Anfang installiert in ein Eroberungsbuch und sofort übt er Gnade und nicht Vernichtung. Okay, dann kommt Kapitel 3. Das ist der Durchzug durch den Jordan. Und hier kann man, werdet ihr ausführlich darüber sprechen, aber ich gebe euch ein paar Dinge mit, die mir wichtig sind im Überblick des Buches. Das Rote Meer ist ja ein Bild von der Taufe. Könnt ihr euch erinnern? Also 1. Korinther 10 sagt ja, sie sind alle auf Mose im Meer und in der Wolke getauft worden. Und irgendwie ist das hier auch ein Bild von der Taufe nach Kolosser 2, aber total unterschiedlich. Also zweimal müssen sie durch ein Todeswasser gehen. Aber beim ersten Todeswasser war die Wüste vor ihnen, jetzt ist sie hinter ihnen. Beim ersten Todeswasser war Staubwolken hinter ihnen, totale Angst und hier ist totale Ruhe. Bei dem ersten Durchzug sahen sie diese Mauern mit Wasser und hier sehen sie gar kein Wasser. Beim ersten Durchzug hatten sie noch keine Stiftshütte und keine Bundeslade. Und Kapitel 3 ist gekennzeichnet von dem Wort Bundeslade. Also ständig die Bundeslade, die Bundeslade, die Bundeslade. Also Gott ist mitten unter ihnen. Also das sind Unterschiede. Aber bevor sie ins Land kommen, müssen sie, durch ein Todeswasser durch. Irgendwas muss sterben, irgendwas ist gefährlich. Aber es ist dann nicht gefährlich, wenn Gott mitten unter ihm ist. Wenn die Bundeslade dabei ist, dann ist nichts gefährlich. Und das finde ich auch tröstlich für unser Leben, unser geistliches Leben im Kampf für Jesus. Wenn Gott unter uns ist, brauchen wir keine Angst haben. Dann ist Ruhe da, man sieht das Todeswasser gar nicht. Man kann da ganz ruhig trockenen Fußes durchgehen. Also ich habe die Überschrift gesagt, die Last des Todeswasser und Gottes Größe. Und die zweite Überschrift, also die erste, bei Kapitel 1 war ja, wem glauben wir? Kapitel 2, was sehen wir? Kapitel 3, wer ist unter uns? Und das ist die alles entscheidende Frage. Wer ist in unserer Mitte? Und das will Gott klar machen, solange ich in eurer Mitte bin, solange ich mit euch gehen kann, das sehen wir ja ein paar Kapitel später, da kann Gott nicht mehr mitgehen, dann ist alles gut. Dann braucht ihr vor nichts Angst haben. Ich bin bei euch. Heiligt euch. Okay. Dann kommt Kapitel 4. Kleinen Moment. Genau, das ist auch total interessant, dass Gott da auch sehr viel Wert drauf legt. Also die Überschrift lautet hier, die Last der Vergangenheit und Gottes Versorgung. Nein, Entschuldigung. Die Last des Erinnerns und Gottes Zeichen. Was liegt vor uns im Rückblick? Sie mussten ja jetzt, also das Kapitel ist geprägt von 5-mal kommt die Zahl 12 vor. Sie sollten sich 12 Männer aussuchen und die sollten 12 Steine aus dem Jordan hochholen und dort als ein Denkmal, als ein Wahrzeichen, als ein Erinnerungszeichen aufbauen. Und 2-mal kommt in diesem Kapitel vor, wenn euch zukünftig eure Kinder fragen, Also das habe ich jetzt gesagt, die Last des Erinnerns. Dann ist es wichtig, dass wir in unserem geistlichen Kampf solche Punkte haben, wo wir unseren Kindern erzählen, das und das hat Gott damals gemacht. Das wäre total wichtig. Also ich sage nochmal, in Vers 6 und in Vers 21, wenn eure Kinder euch künftig fragen. Also Erinnerungszeiten sind existenziell wichtig. Gott hat uns ja auch Erinnerungen gegeben. Wir dürfen uns jeden Sonntag, also bei uns in unseren Gemeinden ist es ja so, erinnern. Das ist ja auch so ein Wahrzeichen. Aber leider fragen unsere Kinder zu wenig, warum macht ihr das so? Und vielleicht sollten wir aus diesem Grunde mehr erzählen, was Gott da eigentlich getan hat. Also, vielleicht wäre es gut, sonntags auch mal eine Bekehrungsgeschichte zu erzählen. Das habe ich mit Gott erlebt. Also, der hat mich ja aus dem Tod ins Leben rübergeholt. Das war er. Und an diesem Tag macht Gott den Josua groß, als sie sich erinnern. So groß ist Gott, dass er das Wasser bei Adam stehen lassen kann. Wir gehen trockenen Fußes hoch, durch, in aller Stille. Gott ist mitten unter uns in der Bundeslade. Also Christsein ist wirklich das Vernünftigste und Schönste, was es gibt. Was liegt vor uns im Rückblick? Was haben wir alles mit Gott erlebt? Und dann kommt Gilgal. Und da habe ich die Überschrift gesagt, was liegt hinter uns im Ausblick nach vorne? Also vorhin haben wir gesagt, was liegt vor uns? Das Land. Und wir sollen uns erinnern. Und Gilgal ist irgendwie genau umgekehrt. Da wird ja in Vers 9, heute habe ich die ägyptische Schmach von euch abgewälzt. Also erst hier kommt ein endgültiger Schlussstrich unter damals vor 40 Jahren. Und ich habe die andere Überschrift lautet, die Last der Vergangenheit und Gottes Versorgung. Also jetzt kommt Gilgal. Und das ist natürlich, ich habe es jetzt leider nicht, doch hatte ich, glaube ich, hatte mir mal aufgeschrieben, wie oft Gilgal in diesem Buch vorkommt. Aber in den Eroberungszeiten, also bis Kapitel 12, wo sie ja immer noch am Kämpfen sind, kehren sie immer wieder nach Gilgal zurück. Immer wieder Gilgal, Gilgal, Gilgal. Und bei der Landverteilung spielt Gilgal keine Rolle mehr. Und das ist interessant, aber das müsst ihr dann selber raussuchen, was das bedeuten könnte. Also Gott sagt zu ihnen, fertige dir, Vers 2, Steinmesser an und beschneide wiederum die Israeliten zum zweiten Mal. Das Schöne an diesem Kapitel ist, also eigentlich hatte Gott ja angeordnet im Gesetz, man musste sich am achten Tag beschneiden lassen, wer sich nicht beschneiden ließ, der sollte getötet werden. Und die zweite Generation, die in der Wüste geboren wurde, die ist in der ganzen Wüstenreise nicht beschnitten worden. Also Gott war da irgendwie gnädig. Die erste Generation, also die ersten Männer, mussten ja alle sterben wegen dieser Murrerei. Und die zweite durfte ins Land gehen. Die zweite Generation kannte aber Ägypten gar nicht. Nur die erste Generation und Josa und Kaleb kannten Ägypten. Aber die hier, die jetzt beschnitten worden wurden, kannten Ägypten gar nicht. Und trotzdem wird an dieser Stelle die Schmach Ägyptens abgewälzt. Ich weiß nicht genau, was ihr darüber denkt, aber in unserem Leben, wenn wir wirklich geistliche Siege erringen wollen, müssen wir irgendwann mal aufhören, zurückzuschauen in negativer Hinsicht. Wir sollen immer in positiver Hinsicht, was hat Gott gewirkt, zurückschauen. Ich sag mal ein Beispiel. Als wir hier anfingen zu arbeiten, sind Menschen zum Glauben gekommen und als sie erlebten, wie Gläubige sich verheirateten, haben die gesagt, Gott sei Dank bin ich gläubig, habe ich geheiratet, bevor ich gläubig wurde. Ist ja so kompliziert unter Christen. Okay. Es ist blöd, wenn wir es kompliziert machen, aber irgendwie hat mir das immer leid getan. Irgendwie hat das auch einen Schmerz gegeben. Als ob das besser ist, ohne Jesus einen Ehepartner zu finden, als mit Jesus. Und das ist für mich irgendwie so ein bisschen, dieses immer früher als Nicht-Christ war es irgendwie netter. Die Welt ist schon attraktiv. Die Welt hat auch eine zeitliche Ergötzung von Sünde. Das stimmt, ja, das ist wirklich wahr. Aber das muss irgendwann mal abgewälzt werden. Und da wurde dann die Beschneidung durchgeführt. Und gleichzeitig wird in diesem Kapitel erstmalig das Passafest gefeiert, in Vers 10, und letztmalig, also erinnern, das Manna gegessen. Das ist natürlich krass, oder? Also, weiß nicht, was ihr darüber denkt, aber jetzt hast du 40 Jahre oder 30 Jahre immer Manna gegessen, immer Kartoffeln gegessen, und am Morgen gibt's nur noch, keine Ahnung, Nudeln. Das ist natürlich ein schlechter Vergleich. Aber was da aufhört, ist, Gott hat sein Volk Tag für Tag versorgt. Und das hört jetzt auf. Also diese besondere Situation, wo ich täglich die Größe Gottes erleben durfte, wird jetzt ersetzt, wo du deinen Fuß hinsetzt, das gehört dir, aber du musst dafür arbeiten, um die Erzeugnisse des Landes genießen zu können. Und dann am Schluss des Kapitels, das ist sicherlich ein Highlight in diesem Buch, trifft Josua einen Mann, den kennt er nicht. Und das ist auch vorbereitend für ihn. Da steht nämlich in Vers 14, also ab Vers 13, da trifft er einen Mann, der ein gezücktes Schwert in der Hand hatte, sich gegenüber stehen sah. Und Josua ging hin und fragte ihn, gehörst du auch zu uns oder zu unseren Feinden? Da antwortete er, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Soeben bin ich gekommen. Und das ist auch ein heiliger Boten. Also ich finde das so schön, und das wünsche ich euch allen, aber mir auch, dass bevor wir unsere große Aufgabe starten, wir irgendwie so eine ganz persönliche Begegnung mit Gott haben. Also bevor ich Mose starten durfte, hat er ja am Dornbusch Gott erlebt. Und das Gleiche geschieht jetzt mit Josef. Der Paulus hat auch einen Blick in den dritten Himmel getan. Der Abraham hat den Herrn der Herrlichkeit gesehen. Für solche Aufgaben, die vor uns liegen, die geistlichen Schätze, die Gott uns verheißen hat zu erobern, müssen wir unsere wirkliche Kraftquelle kennenlernen. Und das ist halt eine Person. Das ist nicht eine Taktik. Und immer, wenn der Josua sich auf diese Kraftquelle gestützt hat, war es super. Und immer, wenn er leichtfertig oder leichtsinnig wurde, ging es schief. Und deswegen habe ich die Überschrift genannt, die Last der Vergangenheit und Gottes Versorgung. Also die Last der Vergangenheit, das ist die Schande Ägyptens. Wir müssen irgendwie den Schlussstrich drunter ziehen. Aber Gott will jetzt versorgen mit neuem Essen, mit einer neuen Unterstützung, nämlich mit dem Obersten des Heeres des Herrn. Und dann kommt Kapitel 6, kommt der erste Kampf. Und der erste Kampf, da habe ich mir die Frage, also die Überschrift gewählt, wie groß ist Gott? Und das ist sehr beeindruckend, was hier geschieht. Also, sie sind durch den Jordan gegangen, die Bundeslade in der Mitte. Sie haben Gilgal erlebt, sie haben Raab kennengelernt. Sie haben jetzt hier den Obersten des Heeres des Herrn kennengelernt. Und jetzt sehen sie diese gewaltigen Stadtmauern vor sich. Und da kommt Gott nochmal zu ihm in Vers 2. Hiermit gebe ich Jericho und seinen König samt den streitbaren Männern in deine Gewalt. Und du musst jetzt Folgendes machen. Gottes Kriegslist ist, zieh um die Stadt. 6 Tage lang und am 7. Tag noch 7-mal. Mehr brauchst du nicht machen. Und während dieser Zeit müsst ihr euch sehr still verhalten, außer die Posaunen. Die dürfen geblasen werden. Mehr nicht. Also ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber das hört sich irgendwie für mich schräg an. Was will Gott damit bezwecken? Und das ist wirklich existenziell für das Buch, für unser Leben. Wollen wir wirklich geistliche Siege erringen, dann müssen wir feststellen, Jericho ist uneinnehmbar. Und das lerne ich nicht einmal kennen, sondern 7 Tage und 13 Mal. Jeden Tag darum. Und die Mauern sind uneinnehmbar. Und ich darf nichts sagen. Ich glaube, das hat sich total tief reingesetzt in sie. Gott, das geht gar nicht. Aber das Coole ist, sie meckern nicht. Sie sehen Unüberwindliches, aber Gott kann. Gott kann das Problem lösen. Gott kann unüberwindliche Dinge in unserem Leben, die wir nach längerem Betrachten als nicht eroberbar einschätzen müssen, die kann Gott einfach durch nichts aus dem Weg räumen. Und als sie dann anfangen zu schreien, in Vers 16, und dann fallen die Mauern. Vers 20, da erhob das Volk das Kriegsgeschrei, die Posaunen ertönten und die Mauern stürzen ein. Das ist cool. Und Rahab wird verschont. Also sie erleben später noch ähnliche und ähnlich große oder größere Wunder. Zum Beispiel die Sonne bleibt mal stehen. Das sind ja gewaltige Wunder, die Gott tut, um zu dokumentieren, soll ich nochmal sagen, die 3 Dinge aus Kapitel 1. Ich habe dir zu Licht gemacht. Erstens, beobachte, was ich gesagt habe. Lies die Bibel und tu, was da steht. Zweitens, ich habe dir geboten, es dir zur Pflicht gemacht, sei stark und entschlossen. Also handle, ich bin ja auf deiner Seite. Und das dritte ist, sei stark und entschlossen, ich habe dir zur Pflicht gemacht, ich habe euch ans Ziel gebracht. Und hier wird deutlich, wie Gott das macht. Und natürlich muss man am Ende sagen, Gott alle Ehre, aber es ist voll cool, wie Gott arbeitet im Buch Josua. Jericho wird erobert. Das ist super und schön wäre, wenn es jetzt so weiterging. Aber ich möchte euch nochmal sagen, wenn du heute sagst in Matthäus 16, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, kannst du im nächsten Satz schon hören, geh hinter mich, Satan. Also es kann sein, dass wir heute alles richtig machen und morgen alles falsch. Dadurch, dass ich heute alles richtig mache, Gottes Gebote beobachte, stark und mutig bin, das Land in Besitz nehme, kann es morgen sein, dass ich einen Fehler mache. Und es ist interessant, wie Gott verfährt. Und das ist auch ein Prinzip. Der Fehler kommt raus bei der nächsten Schlacht. Und ich habe mir da unterstrichen oder daneben geschrieben, Vers 2, nun sandte Josua einige Männer von Jericho nach Ai und die sollten das auch wieder auskundschaften. Und sie berichten bei der Heimkehr Josua und sagten, also Josua, Jericho ist durch nichts umgefallen, das nehmen wir im Vorbeigehen, ist gar kein Problem. Da brauchst du nur ein paar Männchen, 3000 Stück hinschicken, das ist im Nullkommanix erobert. Und wenn schon Jericho so fällt, die fallen wie nix, wie Laub im Herbst. Und er erlebt eine schallende Niederlage, krachende Niederlage. Und dann steht da, Vers 4, 5, da schwand dem Volk aller Mut und schlug in Verzagtheit um. Und das erleben wir ja auch. Gestern war mir alles klar, heute weiß ich gar nichts mehr. Was ist passiert? Und das ist, glaube ich, auch eine ziemlich wichtige Lektion. Jetzt könnt ihr euch schon mal erinnern an die 12 Steine. Gott sieht sein Volk individuell, jeden Einzelnen, aber auch als Ganzes. Und hier hat Achan einen dummen Fehler gemacht. Er hat nämlich von den Verbannten genommen. Und Gott sagt zu Josua, der nach der Niederlage da am Rumheulen ist, am Beten, Josua, steh auf, Vers 10. Du musst jetzt nicht beten, du musst aufstehen und handeln. Und du musst das, was da schiefgelaufen ist, in Ordnung bringen. So einfach ist das. die Last des Geldes und Gottes Gericht. Und meine Frage dazu lautet, wer ist mein Gott? Ist Gott mein Gott oder ist Geld mein Gott? Also als Überschrift. Also er befragt hier nicht den Herrn, der Josua, zieht einfach los, schreckliche Niederlagen, und er weiß nicht, was ist jetzt passiert. Und Gott sagt ihm, was passiert ist. Israel, Vers 11, hat sich versündigt. Israel, nicht Achan. Israel hat sich versündigt. Und da sieht man, das Buch endet ja auch irgendwie so. Am Ende sagt Josua, also, ich sag euch nochmal, was Gott denkt, wie ihr handeln solltet und ob ihr jetzt Gott nachfolgen wollt oder nicht. Das ist eure Sache. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Und sie haben alle richtig gehandelt, außer Achan. Und Gott sagt, ich kann nicht mehr mitgehen. Ich gehe nicht mehr mit. Mache ich nicht. Vers 12. Ich werde hinfort nicht mehr mit euch sein, wenn ihr das gebannte Gut nicht aus eurer Mitte wegschafft. Steh auf. Also der Umgang mit Sünde wird jetzt erprobt. Wie gehen wir mit Sünde um? Und Gott ist wieder unendlich gnädig. Aber es ist auch schrecklich, diese Situation mit Achan zu erleben. Gott sagt, ich mache den Typ offenbar. Warum ihr eine Niederlage erlitten habt, liegt ja an Achan. Und ich werde das irgendwie klar machen. Und dann werden sie lose. Und das Schreckliche ist, das ist wirklich total schrecklich, dass der Achan nicht so, ich meine, er hat es ja mitgehört, nicht sofort sagt, stopp, wir brauchen gar kein Losverfahren machen, ich war's. Aber er sagt es nicht. Und das Los fiel auf Juda. Und dann fiel das Los auf, keine Ahnung, ich sag's euch, auf das Geschlecht der Sachitta steht bei mir. Dann auf die Familie Sabdis. Und dann Mann für Mann und Achan wurde getroffen. Warum kommt der Achan nicht ins Licht? Also deswegen habe ich die Überschrift, wer ist wirklich mein Gott? Und das ist irgendwie so, das ist ein sehr trauriges Kapitel, sehr am Anfang des Buches, historisch für das Buch. Wenn wir auf das Wort Gottes hören, Erfolg und Sieg. Wenn aber Gott nicht mehr mein Gott ist, sondern ich das Geld mehr liebe als Gott, habe nicht nur ich eine Niederlage, sondern das Volk. Und er wird gesteinigt in dem Tal Achor. Unglückstal. Und das Schöne ist, dass Gott im nächsten Satz zu ihm sagt, Kapitel 8, Vers 1, fürchte dich nicht und sei ohne Angst. Das ist es ist extrem ermutigend. Also Gott lässt es zu, dass ich auch Fehler mache, dass ich in Sünde falle, aber wenn ich da ordnungsgemäß mit umgehe, so dass es Gott gefällt, dann kommt im nächsten Satz, fürchte dich nicht und sei ohne Angst. Und das ist auch so schön in diesem Buch, dass Gott schon irgendwie zulässt, dass auch mal Dinge schief gehen. Also damit den Gibeonitern geht ja schief. Aber Gott ist einfach freundlich mit ihm. Und gibt durch das falsche Verhalten später einen riesigen Sieg um die Leute, die gegen diesen Gibeoniterkönig kämpfen. Also Gott ist wirklich gut. Das könnt ihr in diesem Buch besonders beobachten, wie freundlich Gott ist. Das Erschreckende ist aber, das muss ich euch auch sagen, dass das gleiche Problem im Neuen Testament identisch ist. Also ganz am Anfang der Apostelgeschichte ist eine herrliche Zeit, ein Aufbruch, Menschen kommen zum Glauben, geistliche Siege werden errungen und dann kommt die erste Sünde, Kapitel 5, das gleiche Problem, Geldliebe. Und irgendwie Heucheleien, ich will das nicht aufdecken. Also das macht mir schon ein bisschen Angst. Durch Achans Sünde sterben in Ai 36 Leute. Und es endet irgendwie in einem Unglückstal mit vielen Tränen. Aber wenn wir gottgemäß unsere Sünden bekennen und damit umgehen und die ausrollen, dann ist das nächste, was Gott zu uns sagt, fürchte dich nicht und sei ohne Angst. Also sehr ermutigend. Und jetzt machen sie einen zweiten Anlauf in Ai, die Stadt zu erobern. Und Gott sagt, ihr müsst jetzt vor denen fliehen. Also der Angriff, die Der Sieg kommt nicht durch Angriff, sondern durch Flucht. Und das ist jetzt ein ganz wichtiges Prinzip, glaube ich, allgemein. Also ich habe früher mal den Satz gehört, Gott wiederholt sich nicht. Also wenn Gott gestern uns das gesagt hat, du musst so und so handeln, kann sein, dass er mir heute sagt, du musst anders handeln, obwohl die Situation vielleicht ähnlich ist. Also ich wiederhole nochmal aus Kapitel 1 die drei Punkte. Ich habe dir zur Pflicht gemacht, beobachte das Gesetz. Also halte dich fundamental daran. Aber sei irgendwie immer in Abhängigkeit zu Gott und frag ihn, wie muss ich jetzt handeln? Also gestern war es so, wie soll ich es heute machen? Also wir können ja auch nicht jeden Menschen, den wir begegnen, also es wäre gut, wenn wir denen individuell begegnen. Und auch wenn solche Sünden in unseren Gemeinden vorkommen, und die kommen immer wieder vor, das ist auch gar nicht dramatisch. Das passiert. Wir müssen immer wieder fragen, Gott, was möchtest du, dass wir tun sollen? Nicht nach Schema F vorangehen. Das wäre gut. Okay. Und dann kommt, also der Krieg mit Ai, und sie müssen fliehen. Und wisst ihr, was im Anschluss, und dadurch kriegen sie den Sieg, also sie liegen hinter Hall, das kennt ihr ja schon alles. Und nach diesem, Vers 30, baut Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar. Ich glaube, das ist der erste Altar, den Josua baut. Irgendwie wieder so eine Gedenkstätte. Wir haben Fehler gemacht, jetzt haben wir gesiegt durch Gottes Güte, gewaltig. Jetzt ist es ein besonderer Moment, wo ich Gott anbeten möchte. Und Vers 32, dann schrieb er dort auf Steine eine Abschrift des mosaischen Gesetzes. Also nochmal eine persönliche Annäherung zu Gott. Ich will wieder mich ganz nah an das Gebot halten. Ich schreibe es extra nochmal selber ab. Und das ist auch schön, dass wir manchmal durch Niederlagen gehen, die uns aber stärker machen. Das will Gott. Gott will, auch wenn wir mal durch Tränentäler gehen, wenn wir Verluste erleiden, dass wir wieder aufstehen, sei stark und mutig. Das ist ja unsere Pflicht. Und vorwärts gehen. Also das finde ich eine wunderschöne Botschaft. Dann in Kapitel 9 ist die Geschichte mit den Gibeonitern. Das Blöde ist da, dass Jehosa schon wieder nicht betet. Das nervt. Oder? Vers 14. Da ließen sich die israelitischen Männer etwas von ihrem Mundvorrat geben, aber einen Ausspruch Gottes holten sie nicht ein. Das ist dumm. Also, was soll ich sagen? Das ist ja meine Geschichte, das ist deine Geschichte. Aber ich glaube, wenn wir vor Jericho stehen, dann merken wir, das kriegen wir nicht hin. Oder? Das kriegen wir nicht hin. Jericho können wir nicht erobern. Durch den Jordan kommen wir nicht hin. Wir können keine Boote bauen. Da muss Gott eingreifen. Aber da kommen so verkleidete Leute auf uns zu, das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Aber das schaffen wir auch nicht. Und das lernst du in diesem ganzen Buch. Du musst dich im Großen als auch im Kleinen auf Gott verlassen. Das wäre gut. Du musst immer wieder fragen, Herr, wie muss ich jetzt damit umgehen? Sind die echt oder ist das hier nicht echt? Tja. Das ist schlimm. Und die werden dann zu Holzhauern und Wasserträgern. Und der Josua ist natürlich schon ein bisschen stinkig. Verständlicherweise. Aber, und dann bin ich auch fast durch, das Coole ist, Kapitel 10, Adonizedek hörte, was Josua mit Jericho, mit Ai gemacht hat und dass die Bewohner von Gibeon Frieden mit den Israeliten geschlossen hatten, dann versammelte er eine Menge Könige, weiß gar nicht mehr genau wie viele, eine Menge, und zieht gegen Gibeon in den Krieg. Vers 7, da zog Josua mit seinem gesamten Kriegsvolk lauter tapferen Männern von Gilgal aus hinauf. Und der Herr sagte zu ihm, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Gewalt gegeben. Und dann kommen drei Wunder. Vers 10. Ließ der Herr unter ihnen einen plötzlichen Schrecken entstehen. Vers 11. Der Herr ließ große Steine auf die Feinde fallen. Und dann Vers 12. Sonne stehe still zu Gibeon. Und die Sonne steht still. Das ist ja krass, oder? Das macht aber deutlich, wie Gott ist. Also in Kapitel 9 macht Josa einen Fehler mit den Gibeonitern. Jetzt werden die Gibeoniter, die Feinde, die er begnadigt hat, ohne Gott zu fragen, von anderen Israeliten, also von anderen Einwohnern, also in anderen Völkern in Israel, werden die angegriffen und Gott sagt, geh dahin und hilf ihnen. Und dann tut Gott drei Wunder. Also ein plötzlicher Schrecken, große Steine, das steht bei den großen Steinen, die Zahl derer, welche durch den Steinhagel das Leben verloren waren, hatten, war größer als die Zahl derer, welche durch das Schwert gefallen waren. Also Gott greift übernatürlich ein und Gott bügelt irgendwie auch Josas Fehler wieder aus. Das ist so freundlich von Gott in diesem Buch. Wirklich gewaltig. Wirklich gewaltig. Tja. Ein ganz tolles Buch. Ich freue mich, dass ihr das machen dürft. Ist ja unglaublich. Super spannend. Und dann in diesem Kapitel erobert, erobert, erobert. Und immer wieder sagt Gott zu Josa, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Und dann sagt er in Kapitel 11, und dann bin ich gleich durch, Vers... ich sag mal 14, alle Beute aber aus den Ortschaften, das Vieh, nahmen die Israeliten weg. Doch alle Menschen machten sie, töteten sie bis zur völligen Vernichtung, sich verschonten nichts Lebendes. Wie der Herr seinem Knecht Mose geboten hatte, so hatte Mose dem Josa zur Pflicht gemacht und so fürchtete Josa. Da ist nochmal dieser Gedanke aus Kapitel 1. Der Mose hatte es dem Josa zur Pflicht gemacht, tu 100%, was Gott sagt. Und dann hat er gelingen. Das ist so ermutigend. Und dann in Kapitel 12, einer der größten Siege, da steht dann in Vers 24, der König von Tirzah in ganzem als 31 Könige, die der Josa platt macht. Und dann ist das Land einigermaßen erobert und dann geht es an die Landverteilung. Ab Kapitel 13 geht es an die Verteilung des Landes. Als nun Josa alt und hochbetagt war, teilt er dann das Land auf. Und dann gehe ich zum Schluss des Buches. Und da steht dann in Kapitel 23, geraume Zeit später, nachdem der Herr den Israeliten Ruhe von allen ihren Feinden ringsum verschafft hatte und Josua alt, hochbetagt war, ruft er sie nochmal zu sich und sagt ihnen Folgendes. Vers 3, am Schluss, denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch gestritten hat. Vers 5, und der Herr, euer Gott selbst, wird sie vor euch verjagen und vor euch vertreiben. Vers 10, der Herr, euer Gott, ist es, der für euch streitet. Also sein Testament ist, Gott streitet für uns. Tut einfach, was Gott sagt, und dann ist der Sieg sicher. Vers 14, seht, ich gehe jetzt den Weg alles Irdischen, so bedenkt er mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, dass von all den Segensverheißungen, die der Herr, euer Gott, in Bezug auf euch gegeben hat, keine einzige unerfüllt geblieben ist. Nein, alle sind bei euch eingetroffen, gar keine einzige ist von ihnen unerfüllt geblieben. Und deswegen bindet euer Herz fest an Gott. Und das sagt er dann in Kapitel 24, Vers, keine Ahnung, 15, 16, ich weiß nicht genau, 14, so fürchte nun den Herrn und dien ihm aufrichtig und treu. Schaff die Götter weg. Und dann, Vers 24, 15 am Schluss, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also, damit wäre ich wieder am Anfang des Buches. Beobachte das Gesetz. Das ist der erste Punkt. Macht euch das zur Pflicht. Hört sich das negativ an? Ich hoffe nicht. Also macht euch das zum Lebensprinzip. Wir tun einfach, was Gott sagt. Hoffentlich mache ich das. Das zweite ist genauso ermutigend. Macht es euch zum Lebensprinzip. Sei stark und mutig. Weil Gott ist auf unserer Seite. Ich habe das gerade noch betont. Er vertreibt. Er gibt Sieg. Er kämpft für uns. Er lässt die Steine runterfallen. Er lässt die Sonne stillstehen. Gott ist auch wirklich auf unserer Seite. Haben wir vorhin gesungen. Gott ist für uns. Und Gott hat uns zur Pflicht gemacht, dass er uns ans Ziel gelangen lässt. Deswegen sei sehr stark und mutig. Amen.